Operation Karriere, der Karriere-Podcast von Ärztestellen, dem Stellenmarkt des Deutschen Ärzteblatts.
Herzlich willkommen zur nächsten Folge von Operation Karriere, dem Karriere-Podcast von Ärztestellen, dem Stellenmarkt des Deutschen Ärzteblatts. Ich bin Stefanie Hanke, Online-Redakteurin bei operationkarriere.de und heute sprechen wir darüber, was Ärztinnen und Ärzte brauchen, um gute Führungskräfte zu werden. Denn natürlich übernehmen Ärztinnen und Ärzte häufig auch Führungsaufgaben und zwar oft schon ganz kurz nach dem Berufseinstieg. Das Problem? An den Universitäten kommt das Thema kaum vor. Aber wie lernt man dann effektiv zu führen? Welche Führungsstile gibt es und wann ist welcher Stil am besten geeignet? Wie findet man einen Führungsstil, der am besten zur eigenen Persönlichkeit, zum Team und zur jeweiligen Situation passt? Darüber spricht in dieser Folge die Ärztin und Führungskräftetrainerin Professor Dr. Sonja Güthoff. Sie stellt verschiedene Führungsstile vor, von autokratisch über laissez-faire bis zu transformational. Außerdem erklärt sie, was eigentlich gute Führung ist und warum man dafür auch lernen sollte, verschiedene Stile flexibel an die Situation und das jeweilige Team angepasst zu nutzen.
Operation Karriere – das Interview.
Ja, hallo Sonja, ich freue mich total, dass du heute auch noch mal zu Gast bist in unserem Podcast von Operation Karriere. Wir wollen noch mal über ein Thema sprechen, was wir neulich ja schon in unserem Webinar mit dir zusammen umgesetzt haben, das Thema Führung und Führungsstile. Und du bist eine super Interviewpartnerin zu dem Thema. Du bist nicht nur Ärztin, du bist auch Führungskräftecoach und bei uns auf Ärztestellen hast du schon mehr als 50 Beiträge zu dem Thema geschrieben. Wieso ist denn Führung dein Thema?
Ganz klar, weil Führung in der Medizin jeden Tag stattfindet. Wir können gar nicht ohne. Jeden Tag führen wir uns selber als Ärzte und Ärztinnen. Wir sind aber auch sehr, sehr schnell in der Führung, sei es jetzt der Patientenführung oder aber auch, dass wir Kolleginnen und Kollegen anleiten, delegieren. Also das ist ein Thema, was uns alle immer wieder umgibt. Und wenn wir ganz ehrlich sind, hat das auch Auswirkungen auf uns selber und eben auch auf die Versorgung der Patientinnen und Patienten. Und wenn ich ganz, ganz ehrlich bin, gerade wir Ärztinnen und Ärzte, wir gelangen ja in Führungspositionen, nicht unbedingt, weil wir dafür geeignet sind, sondern weil wir fachlich die Expertinnen und Experten sind. Also wer wird Oberärztin, Oberarzt, wenn man halt entsprechend in der Fachweiterbildung soweit ist und dann gehalten werden soll, auch aufgrund der fachlichen Expertise. Und genauso verhält es sich auch mit Chefärzten, Chefärztinnen. Da ist ganz viel Berufspolitik dahinter und natürlich auch, wie man sich in Fachgesellschaften stellt und auch natürlich, ob man ein Interesse daran hat, auch entsprechende, und das ist jetzt ganz neutral formuliert, eine Machtposition auch innehaben zu wollen. Das ist ja auch was Positives, durchaus eine Klinik zu leiten oder auch eine Praxis zu leiten und hier aber auch gewisse Funktionen ausüben zu können. Genau, und warum ist es mir so wichtig? Also, weil wir eben auch Führung nicht einfach so in den Schoß gelegt bekommen. Das heißt, zum einen nicht im Medizinstudium lernen und zum anderen immer so erwartet wird, das kommt dann von alleine. Aber wenn wir ehrlich sind, passiert das nicht. Also grundsätzlich, Führung selber ist kein weiches Zusatzthema in der Medizin, sondern ist schon etwas, was wirklich Auswirkungen auf uns alle hat und was eine schöne Stellschraube auch ist, um eben sowohl die Patientenversorgung zu verbessern, als aber auch unsere Arbeitsfreude und auch Arbeitsqualität zu verbessern.
Da sind jetzt viele Punkte, auf die gehen wir nach und nach noch einzeln ein. Eins ist, was du gesagt hast, es betrifft eigentlich alle Ärztinnen und Ärzte und trotzdem lernt man es im Studium nicht. Was glaubst du, warum wird das so stiefmütterlich behandelt, obwohl es eigentlich für alle wichtig ist?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage, warum sich das über die Zeit nicht zunehmend auch in die Ausbildung mit integriert hat. Ich denke tatsächlich, gerade weil die Medizin auch so ein Bereich ist, wo sehr viel gelernt werden darf im Verlauf des Studiums und auch im Verlauf unserer Weiterbildung, also gerade auch was jetzt die Fachkompetenzen anbelangt, das ist ein sehr reglementierter Studiengang und auch die Weiterbildung anschließend, also ganz klar, wir haben ja auch die Verantwortung für Patientinnen und Patienten, gerade hier auch gute Medizin zu leisten. Und da wird dann doch, glaube ich, die Führung eher so als vielleicht Soft Skill. Ich mag diesen Begriff immer nicht, weil das ist ja keine weiche Geschichte, sondern eher so ein Human Skill. Das heißt, das sollte etwas sein, was sehr viel höher aufgehangen wird. Aber es wird halt immer so ein bisschen nebenher betrachtet. Warum das so ist, ich glaube, wir dürfen uns alle einfach noch bewusster machen, wie entscheidend auch tatsächlich Führung in allen Bereichen ist. Und auch da gibt es natürlich Studien zu. 2018 hat auch eine Gruppe um Lions die Programme so evaluiert, die veröffentlicht sind. Da waren lediglich 11 Medizinprogramme, also wo man Medizin studieren konnte, überhaupt mit Führungsausbildung, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig, integriert. Wobei durchaus auch das zunehmend betrachtet wird. Also schon im Jahr 2025 zum Beispiel hat DAI und Team bestätigt, dass die Zusammenarbeit und Kommunikation sowie Selbstwahrnehmung und persönliche Entwicklung, so nennen sie es, besonders häufig auch eben in Kompetenzmodellen für Medical Leadership mit eingebracht werden. Also das heißt, es wird schon gesehen, es braucht sowas wie Medical Leadership und gerade auch diese Human Skills, ne, also modern für Soft Skills. Das nimmt immer mehr Einfluss, aber noch nicht so richtig im Medizinstudium.
Jetzt ist es ja, wenn wir über Führung reden, falsch zu denken, das ist erst was, wenn man dann seine Oberarztposition hat, wenn man dann Chefärztin geworden ist, sondern es setzt ja schon viel früher ein, dass man tatsächlich Führungsaufgaben übernehmen muss. Warum betrifft es auch jüngere Ärztinnen und Ärzte zum Beispiel direkt beim Berufseinstieg und eben nicht erst, wenn man Erfahrungen damit sammeln konnte und dann Oberärztin wird?
Also schon die junge Assistenzärztin, die ihren ersten Tag hat auf der Station, ist ja damit konfrontiert, dass es vielleicht Studierende gibt, Formulantinnen, Formulierende oder auch PJ-Studierende. Also auch hier übernimmt sie automatisch schon die Führung, diese anzuleiten. Spannend ist ja auch immer die Konstellation zwischen uns Ärztinnen, Ärzten und Pflegefachpersonen. Ne? Auch das ist natürlich keine disziplinarische Führung in dem Sinne, dass wir denen richtig vorgesetzt sind und auch über sowas wie Abmahnungen oder Ähnliches verfügen dürfen. Gar keine Frage, das ist ja immer so dieses Disziplinarische. Aber gleichzeitig ist es ja schon vorgesehen, dass wir delegieren, also dass wir Anweisungen geben, ja, zum Beispiel in der Visite ganz klare Anordnungen machen. Auch das ist schon eine Führungsaufgabe. Und wir führen auch, wie gesagt, Patientinnen und Patienten. Wir führen sie ja durch ihren Krankheitsverlauf und durch die Therapien durch. Das heißt, auch schon die jüngeren Kolleginnen und Kollegen, die starten, sind in einer Führungsrolle, die vielleicht noch nicht mit einer Funktionsbezeichnung tituliert ist, ja, wie jetzt eine Oberärztin, Oberarzt, die vielleicht auch einen eigenen Fachbereich verantworten. Das ist dann irgendwo klarer auch definiert, was sie für eine Leitungs- oder Führungsposition haben, sondern es ist tatsächlich unabhängig von der Funktionsbezeichnung ein, ich führe jeden Tag andere Menschen, aber auch eben mich selber durch diesen oftmals auch sehr herausfordernden Klinik- oder Praxisalltag.
Jetzt hat der Führungsstil und die Führungskultur auch was mit dem Wohlbefinden von einem selbst und den Mitarbeitenden zu tun. Also es geht auch darum, wie ist die Atmosphäre an dem Arbeitsplatz, wie ist das Miteinander an dem Arbeitsplatz, wie wirkt sich das aus? Also ob wir jetzt eine als positiv oder als unangenehm negativ wahrgenommene Führungskultur haben.
Auch dazu gibt es Studien natürlich, wie immer. Zum Beispiel gibt es eine sehr, sehr schöne Meta-Analyse aus dem Jahr 2018. Weiß nicht genau, wie man die Erstautorin oder Erstautor ausspricht, in Ceoglu oder so ähnlich. Und zwar, dass da ganz klar gezeigt worden ist, dass vor allem beziehungsorientierte und unterstützende und transformationale Führungsstile. Wir können da auch gleich nochmal eingehen, was sind eigentlich so die einzelnen Führungsstile, aber dass die sich definitiv ganz positiv auswirken auf das Wohlbefinden der Mitarbeitenden und eben auch andersherum, also eher destruktive Führungsstile, dann auch dazu beigetragen haben, dass die Unzufriedenheit mit der Arbeitssituation negativ beeinflusst worden sind. Und was ich auch besonders spannend finde, nicht nur die, die geführt werden, können eben entweder positiv oder negativ profitieren von der Art und Weise, wie sie geführt werden, sondern es gibt auch durchaus die Untersuchung, und das ist eine deutsche Gruppe, also um den deutschen Stressforscher Kaluza, die haben 2020 ebenso eine Meta-Analyse veröffentlicht und da sind insgesamt immerhin über 12.600 Personen in den einzelnen Studien drin gewesen und die haben ganz klar auch beschrieben, dass also ein Zusammenhang besteht auch zwischen dem Führungsverhalten und dem Wohlbefinden der Führungskraft. Also es macht einen Unterschied, wie ich persönlich führe, auf das, wie ich mich auch fühle im Arbeitsalltag. Also das heißt, auch ich kann, wenn ich entsprechend, Sie haben es halt auch hier konstruktive Führung genannt, immer dann, wenn ich andere unterstütze und eben nicht so autoritär agiere, sondern tatsächlich auch Raum lasse für das Team und die persönliche Entwicklung der Mitarbeitenden, dass in dem Moment auch ich persönlich ein höheres, positives Arbeitsempfinden habe. Und das finde ich total spannend. Also es heißt, am Ende Führungsstil ist auch nicht als absolut gesehen, sondern auch vielleicht eher so als Techniken auch, also wo ich als Führungskraft auch schauen kann, natürlich was passt zu mir, aber was passt auch auf die Situation, was passt auf die Mitarbeitenden, die ich führe und dass ich das so als Führungstool auch anwenden kann und damit durchaus zum einen positiv die Mitarbeitenden, durchaus auch die Patientinnen und Patienten, aber auch mich selber positiv beeinflussen kann.
Ja, du hast eben schon angesprochen, es gibt verschiedene Führungsstile, die im Gesundheitswesen vorkommen, die man vielleicht kennen sollte, wenn man sich damit beschäftigt. Aber ich fange mal vorne an. Der autoritäre Führungsstil, der immer noch relativ häufig vorkommt in Kliniken. Erzähl mal, wie sieht Führung im autoritären Stil aus?
Genau. Also tatsächlich schon sehr alt und lange beschrieben. Es gibt so ein Klassiker, ein Artikel, der so diese grundlegenden, schweren Führungsstile wie eben autoritär, demokratisch und laissez-faire, das sind so die alten klassischen, beschreibt. Der ist von Levine und Team 1939. Und da ist ganz klar auch geschrieben, dieser autoritäre oder wir sagen auch autokratische Führungsstil, das ist in dem Moment, wenn die Person, die führt, auch ganz klar entscheidet. Also sprich, weitgehend auch ganz klare Anweisungen gibt, stark kontrolliert auch das Team, damit auch wenig Raum lässt für Partizipation, also wenig Raum lässt auch, dass man sich beteiligen kann. Das ist auch ein bisschen gefährlich in dem Moment tatsächlich, wenn man das dauerhaft macht, weil wir kennen das ja alle. Wenn wir merken, dass wir 2-3 Mal etwas angemerkt haben, was beitragen wollten und das gar nicht erwünscht war oder auch zum Beispiel, wenn wir Bedenken äußern, gerade auch therapeutische Bedenken oder Kritik üben an vielleicht Vorgehensweisen und das immer wieder von oben gedeckelt wird und gesagt wird, dass es nicht erwünscht ist, dass man entsprechende Äußerungen tätigt, das ist immer sehr gefährlich, weil wir als Menschen dann auch aufhören, ganz klar diese Bedenken zu äußern oder auch überhaupt uns beteiligen. Also auch das Mitdenken wird hier sehr, sehr stark dann auch eingeschränkt. Ich will aber nicht sagen, dass dieser autoritäre oder autokratische Stil nicht auch Vorteile hat oder auch nicht durchaus sinnvoll ist in der Medizin, weil wenn wir nur daran denken, dass ja durchaus auch in Notfallsituationen, also wir brauchen nur an eine Reanimation zum Beispiel denken, in dem Moment ist es sinnvoll und gewünscht, dass es kurze, klare Anweisungen gibt und es muss auch von vornherein klar sein, wer übernimmt hier die Führung, damit eben in kurzer Zeit und möglichst ohne Missverständnisse agiert werden kann. Also das ist ganz klassisch, da brauchen wir auch gar nicht lange drüber diskutieren, in solchen Situationen oder auch in kritischen Situationen im OP, ja, wenn es dann wirklich nur darum geht, dass man kurze Anweisungen macht und alle sich auf das Wesentliche fokussieren, ist das durchaus sinnvoll. Das komplette Gegenteil ist ja der demokratische Führungsstil. Also zu sagen, hier ist es eben nicht so, dass die Entscheidung nur von einer Person getragen wird, sondern hier wird ganz gezielt eben auch gewünscht, dass sich alle beteiligen. Also dass auch das Team mit eingebunden wird, dass die Perspektiven auch verschiedener Menschen hier einfließen können. Besonders interessant ist der natürlich auch, dieser Führungsstil, wenn wir Veränderungsprozesse haben. Also wenn wir neue Prozesse einführen wollen bei uns in der Klinik, dann ist es ja sinnvoll, auch nicht nur verschiedene Personen einzubinden, sondern auch verschiedene Berufsgruppen zum Beispiel. Ja, dann soll natürlich auch die Pflege sich mit einbringen, vielleicht auch Therapeutinnen und Therapeuten, die involviert sind in Veränderungsprozesse und so weiter. Das heißt, das ist eben ein Stil, also demokratisch oder auch partizipativ, wo wirklich bewusst die Meinung verschiedener Menschen mit einbezogen wird und dann auch demokratisch abgestimmt wird. Kann als Nachteil auch dazu führen, dass die Prozesse sehr lange dauern, bis man alle gehört hat, bis alle auch wirklich ihre Bedenken geäußert haben oder auch Vorschläge gemacht haben, kann man sich vorstellen, das ist jetzt eben nichts für eine Notfallsituation, aber durchaus hilfreich, gerade auch, wie gesagt, in Veränderungsprozessen, wo man alle mitnehmen möchte. Ja, hier ist ganz wichtig, dass man am Ende aber immer auch noch mal klar sagen darf, wer die endgültige Entscheidung trifft. Also es ist auch manchmal notwendig, dass dann doch auch der Chefarzt, die Chefärztin oder auch Geschäftsführung in einem Krankenhaus oder die Praxisleitung am Ende aber auch sagen darf, ich habe jetzt alle Meinungen eingeholt, am Ende habe ich aber die Budgetverantwortung oder vielleicht auch die juristische Verantwortung, ist ja auch ganz wichtig. Das heißt, es muss geklärt sein, wer am Ende dann wirklich die Entscheidung trifft, beziehungsweise man muss so ein bisschen auch vermeiden, dass es so eine Scheinbeteiligung gibt. Also ganz schlimm ist es, wenn Entscheidungen eigentlich schon feststehen und man dann aber merkt, oh, wir haben gar nicht alle mit einbezogen und dann im Nachgang so pseudodemokratisch noch andere mit ins Boot holt und aber eigentlich die Entscheidung schon feststeht. Also wenn sowas rauskommt, das ist dann sehr kontraproduktiv, weil wir am Ende natürlich dann auch Vertrauensverlust haben. Ganz klar. Und auch als Gegenzug zu diesem autoritären oder autokratischen Führungsstil gibt es ja durchaus auch noch diesen Laissez-faire-Stil. Und Laissez-faire heißt auch jetzt im Gegenzug, dass eben die Führungskraft sich sehr stark zurückhält und hier dem Team, man kann sagen, Freiheiten lässt. Das ist durchaus auch angebracht in zum einen Teams, die sehr autonom unterwegs sind oder auch, wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, dass eine Chefärztin ganz bewusst der Sektionsleitung zum Beispiel für einen bestimmten Bereich oder auch von einem Kompetenzzentrum, zum Beispiel Darmkompetenzzentrum oder ähnliches, dann komplett freie Hand lässt, weil die Chefärztin sagt, das steht alles in der Verantwortung von einem Oberarzt oder ähnliches und da halte ich mich zurück. Das ist ja dann auch eine gewisse Laissez-faire-Geschichte. Schwierig wird es nur in dem Moment, wenn wirklich dieser Führungsstil gewählt wird von einer Führungskraft aus dem Grund, dass die Führungskraft vielleicht Konflikten aus dem Weg gehen möchte. Ja, und lieber sagt, ach, das lasse ich mal das Team austragen. Was wir wissen müssen, immer in dem Moment, wenn ich keine Führung habe, kommt es nicht dazu, dass alle irgendwie nur sich selber verantworten, sondern es gibt meistens dann ein Führungsvakuum. Das heißt, das muss gefüllt werden. Das kann also dazu führen, dass dann auch einzelne Menschen in dieses Vakuum eintreten und die Führung übernehmen. Und das sind nicht unbedingt die Menschen, sage ich jetzt ganz vorsichtig, die im Sinne aller handeln oder das Beste für das Team wollen. Deswegen warne ich immer so ein kleines bisschen vor Laissez-faire, wenn es nicht ganz bewusst gewählt ist, um einzelnen Menschen wirklich Freiheiten zu lassen, die sie auch verantworten können. Das sind jetzt mal so diese großen alten Führungsstile.
Da haben wir ja jetzt schon drei, denke ich, die vielen vertraut vorkommen werden. Es gibt auch noch modernere. Mir persönlich waren die jetzt noch nicht so vertraut, aber ich finde es ganz, ganz spannend. Was hat sich denn da seit dieser Zeit von autoritär, von demokratisch noch verändert? Mit was für anderen Führungsstilen haben wir es denn heute noch zu tun?
Absolut. Also es gibt so viele, auch moderne Führungsstile, dass wir uns ja tatsächlich jetzt fokussieren, mal auf so die wichtigsten oder auch die, die man ganz gut greifen kann. Und da möchte ich vor allem herausführen, gar nicht mehr so modern, aber tatsächlich transaktional und transformational. Die klingen sehr ähnlich, sind aber doch entscheidend unterschiedlich. Die sind 1990 bereits sehr, sehr gut beschrieben von Bass und seinem Team auch sehr gut bearbeitet. Und zwar transaktional. Ich merke mir das immer so, da ist ja Aktion mit drin. Transaktional, das ist alles, wo wir Aktion, also sprich Leistung mit Gegenleistung vergüten. Das heißt, das ist so das ganz klassische leistungsorientierte Belohnung. Wir kennen das, es werden Ziele gesetzt am Anfang eines Geschäftsjahres. Das hat man auch ganz oft jetzt auch außerhalb der Medizin in Unternehmen. Da gibt es so Performance-Dialoge oder halt eben Zielsetzungsgespräche am Anfang des Geschäftsjahres. Man überlegt genau, was ist jetzt ein smartes Ziel, was man messen kann, was irgendwie eine klare, definierte Zeit hat zur Erreichung. Aber es soll auch ein kleines bisschen herausfordernd sein, dass es nicht ganz sicher ist, dass man es erreicht und so weiter. Und am Ende wird dann eben geschaut, ist das erreicht worden? Und aufgrund dessen bekommt man zum Beispiel eine Prämie, bekommt man irgendwas Besonderes noch zusätzlich. Also das ist so dieses klassische Transaktionale. Und ich finde das ganz spannend. Also da zitiere ich immer ganz gerne eine Arbeit von Rob Lebo und Randy Spitzer von 2002, die auch so ein bisschen sehr kritisch das Ganze beäugen. Sie stellen so 10 kontrollbasierte Ideen, die Verantwortungsbewusstsein zerstören. Also das finde ich immer ein bisschen provokativ, aber wunderbar, weil sie sagen halt eben genau diese Anreizprogramme, die bei dem Transaktionalen so häufig genutzt werden, die fördern im Grunde Betrug. Dadurch werden Menschen davon abgelenkt, was eigentlich wichtig ist, weil sie eigentlich nur auf diese Ziele gehen und versuchen, wie können sie die Zahlen, die halt aufgestellt worden sind im Rahmen dieser Zielvereinbarungsgeschichte, wie können sie die so manipulieren, dass sie sie halt eben erreichen. Und auch interner Wettbewerb, der ja ganz klar geschürt wird hierdurch, ne, durch diese transaktionale Führungsmethode, zerstört Vertrauen, entmutigt die Zusammenarbeit und fördert halt eher, dass jeder so an sich denkt. Was ich sehr, sehr schade finde und auch nicht förderlich in der Medizin. Und sie sagen auch Leistungsbeurteilung, also wenn man sich dann hinsetzt und wirklich die einzelnen Mitarbeitenden immer beurteilt, ne, also wirklich den Noten gibt, da sagen sie auch, das zerstört den menschlichen Geist, indem sie Urteile statt Ermutigung vermittelt. Also das sagt schon alles aus und ich gebe auch ganz ehrlich zu, ich bin da auch kein großer Fan von. Um das jetzt mal positiv zu sagen, wo haben wir aber auch durchaus Bereiche, wo wir sagen, da ist es sinnvoll, auch in der Medizin transaktional zu führen. Immer da, wo wir vielleicht auch Vorgaben haben, also Qualitätsindikatoren, da wo Standards eingehalten werden müssen. Also wo man halt eben doch ganz eng dran bleiben muss, vielleicht auch an Anforderungen, die von der Regierung gesetzt werden oder ähnliches. Da kann das durchaus sinnvoll sein. Und auch da, wo man sagt, man nimmt es vielleicht als Team spielerisch, also vielleicht gar nicht so individuell die Ziele, sondern man sagt eher als Team so ein bisschen den Wettbewerb, schaffen wir das, können wir uns Ziele setzen, die wir gemeinsam erreichen, da ist es ja durchaus dann auch sinnvoll. Als Gegenpart dazu und auch von Lebo und Spitzer positiv hervorgehoben ist eben die transformational, klingt sehr ähnlich wie gesagt, nicht transaktional, sondern transformational, der Führungsstil. Da geht es eher darum, dass man, das finde ich doch wieder sehr modern, auch wenn das schon 1990 hier so ausführlich beschrieben ist, da geht es darum, Visionen und Inspirationen wirklich auch zu fördern. Also zu sagen, was ist denn eigentlich der Sinn meiner Arbeit? Inwiefern kommt es auch meinen Patientinnen und Patienten zugute? Wo können wir die Versorgung verbessern? Wo können wir wirklich auch über intellektuelle Stimulation? Also wir wollen uns ja auch fordern und wir sind ja auch alle akademisch versierte Menschen. Das heißt, wo können wir auch Studien wälzen? Wo können wir auch tatsächlich dann gucken, was ist denn jetzt moderne Therapiemöglichkeit und so weiter? Also eher das zu fördern und vor allem auch zu gucken, wo können wir uns individuell auch weiterentwickeln? Wo können wir individuell besser werden? Also das wäre sozusagen der Ansatz, wenn wir jetzt von dem transformationalen Ansatz her vorgehen als Führungskraft. Und da kann man auch schön natürlich auch Teams nutzen, ne? Auch gemeinsam die Sinnhaftigkeit, gemeinsam Visionen entwickeln. Wie kann unsere Abteilung noch besser werden? Wie können wir auch, ich meine, wir dürfen es nicht vergessen, aber wir haben ja auch leider die ganzen Zwänge, die von außen kommen. Also sprich, wie können wir auch in den Ressourcen, die wir haben, Stichwort Wirtschaftlichkeit der Krankenhäuser oder auch der Praxen und so weiter, wie können wir da überhaupt agieren? Na, das schränkt natürlich auch so ein bisschen die Visionen ein und die Inspirationen. Wir können natürlich auch nur das machen, wo dann am Ende Ressourcen da sind, was wir auch als Team überhaupt stemmen können, auch mit dem ganzen, ja, Personalmangel, den wir haben und so weiter.
In unserem Webinar hatte ich so den Eindruck, es gibt einen Führungsstil, der liegt dir ganz besonders am Herzen und der jetzt auch in diesen Block der moderneren gehört, der vielleicht der modernste ist, über den wir heute sprechen, der Servant- und Coaching-Führungsstil. Was hat es damit auf sich?
Im Grunde sind es zwei Führungsstile, die ich aber immer ganz gerne so als einen zusammenfasse. Dieses Servant-Leadership, das ist der Ansatz zu schauen als Führungskraft, was benötigt mein Team, um gut zu agieren? Also wie kann ich die Hindernisse aus dem Weg räumen? Ja, also dieses dienend, jetzt nicht als unterwürfig, sondern tatsächlich als förderlich. Da ist so der Begriff Empowerment ja immer ganz gerne auch gebraucht. Dieses Modell wurde 2008 beschrieben und geht wirklich darum, wie kann ich eben meinen Mitarbeitenden diese Unterstützung geben, dieses Empowerment geben? Wie kann ich eben auch Orientierung geben im Alltag? Und die Frage ist wirklich immer, was kann ich für das Team tun? Was kann ich auch für die einzelne Person tun, um das eben zu fördern? Während dieses Coaching-Leadership nochmal extra beschrieben worden ist von Ellinger und Team 2003, sogar schon ein bisschen früher. Und da geht es eher um das individuelle Fördern. Also ein Coach oder eine Coach ist ja diejenige, die aus dir persönlich das Beste herausholt. Also die richtigen Fragen stellt. Und was ich sehr, sehr schön finde, auch gerade im Leadership-Ansatz, ist zu sagen, ich gebe als Führungskraft nicht immer automatisch die Lösungen vor. Also das heißt, wenn jetzt auch gerade eine junge Kollegin, junger Kollege zu mir kommt und fragt, oh, wie soll ich das denn machen? Nicht sofort zu sagen, ja, wie ein Vorarbeiter auf dem Bau, entschuldige, dass ich das jetzt so plump sage, aber die sagen, mach das so und so oder ich zeig dir das, sondern einfach zu sagen, wie würdest du es denn tun? Was ist denn dein Vorschlag? Also das umzudrehen und erstmal eine Frage zu stellen und auch anzuregen. Ich meine, ich habe vorhin schon gesagt, wir sind ja alle auch ja mit einem akademischen Ansatz auch in diesen Beruf gekommen. Das heißt, ich finde das so schön, diesen Begriff aus dem transformationalen intellektuelle Stimulation. Also auch hier zu schauen, schau doch mal, wie würdest du es machen? Findest du vielleicht auch Studien dazu? Gibt es irgendeinen neuen Ansatz? Also auch wirklich zu inspirieren, auch erstmal Fragen zu stellen und dann kann man immer noch nachjustieren, ne? Im Sinne auch von einem Mentoring. Natürlich, dass man die jungen, auf einem bestimmten Gebiet noch nicht so erfahrenen Kolleginnen und Kollegen hier trotzdem natürlich dann an die Hand nimmt, wenn sie an ihre Grenzen stoßen, um Gottes Willen. Aber erst einmal dieser Ansatz der Rückfrage, ne? Also wirklich der Frage, was würdest du vorschlagen? Was wäre für dich jetzt der nächste Schritt? Das ist so ein bisschen dieses Coaching. Und deswegen, ich habe gerne diese beiden Führungsstile zusammen als Servant, also dienend, und Coaching, weil die sich wunderbar ergänzen lassen. Einfach zu sagen, einerseits verstehe ich mich so, dass ich auch das Team empowere, also wirklich auch unterstütze und natürlich auch Hindernisse aus dem Weg räume im Sinne des Servant Leaderships. Gleichzeitig aber auch individuell wirklich schaue zu fördern und das Beste herauszuholen aus den einzelnen Mitarbeitenden. Aber insgesamt, jetzt haben wir mal so 6 Stile uns angeschaut, die so en gros vielleicht eine ganze Menge abdecken oder uns auch als Führungskräfte Orientierung geben können. Aber wichtig ist meines Erachtens nicht, ein Stil ist grundsätzlich gut und richtig und ein anderer nicht, sondern nochmal auch zu schauen, entscheidend ist für mich einfach, dass das Verhalten zur Situation passt, zur Aufgabe passt und auch ganz wichtig, zur jeweiligen Situation.
Also ganz, ganz herzlichen Dank erstmal, dass du uns jetzt diese 6 Führungsstile vorgestellt hast. Wenn du mal in die Realität in deutschen Kliniken oder Praxen guckst, mit der Ärztinnen und Ärzte heute in ihrem Berufsalltag leben, was ist da vorherrschend?
Also wir haben in unserem Webinar ja tatsächlich auch genau diese Frage gestellt, denn es gibt in der deutschen Literatur leider noch nicht eine groß angelegte Studie dazu, aber in unserem Webinar, und das waren immerhin von den über 650 Teilnehmenden, gab es 207, die teilgenommen haben an dieser einen Abfrage. Und da haben wir gefragt, welcher der beispielhaften Führungsziele begegnet dir am häufigsten in der Medizin? Und ich habe es schon befürchtet. Es ist natürlich eine ganz subjektive Beantwortung hier der Frage, aber es haben 68% der Teilnehmenden gesagt, die autokratische, autoritäre. Und immerhin auch 10% die laissez-faire Führungsart oder der Führungsstil. 12% transaktional. Und weniger, und das hat mich fast ein bisschen traurig gemacht, also nur 6% hatten den Eindruck, dass es demokratisch zugeht und jeweils 2% transformational und klar, Servant und Coaching Leadership, das ist auch noch nicht so bekannt. Und interessant dazu aber auch, wir haben ja danach auch gleich nochmal gefragt, durch welchen Stil man selber, zumindest in der Regel, persönlich geführt werden möchte. Das fand ich ganz interessant als Abgleich auch nochmal, ne? Also man hat das Gefühl, man wird in 68%, also mehr als 2/3, wird man autokratisch geführt. Aber wie möchte man das eigentlich selber gerne haben? Und das fand ich auch spannend, weil also die meisten haben eigentlich gesagt, 50% würden gerne dieses moderne Servant und Coaching dadurch geführt werden. Und demokratisch und transformational etwa in gleichen Teilen, also etwa so um die 20, also einmal 22, einmal 21% würden davon ganz gern geführt werden. Es haben nur 1%, also wahrscheinlich 2, die da geantwortet haben, sie möchten autokratisch, autoritär geführt werden. Auch interessant. Und auch hier nochmal, es hat ja durchaus auch seinen Wert. Also gerade wenn man vielleicht auch noch Berufsanfängerin, Anfänger ist und noch sehr unsicher ist. Manchmal hat es auch einen Vorteil, wenn man autoritär geführt wird. Also sprich, wenn man eben keine Sorge haben muss, irgendwas falsch zu machen, sondern einfach Anweisungen bekommt oder auch vielleicht in einem Notfallsetting arbeitet, wo man sagt, ich finde das total gut, wenn ich klare Anweisungen bekomme. Ne? Und genauso nur 2%, die laissez-faire haben wollten. Auch spannend, da hätte ich fast erwartet, dass es vielleicht ein paar mehr sind, weil man im ersten Moment immer denkt, ja, laissez-faire heißt ja auch, ich darf machen, was ich möchte und habe da volle Freiheiten. Heißt es ja nicht immer, ne? Heißt ja auch, ich habe auch volle Verantwortung und das kann auch durchaus in einigen Situationen oder auch in vielen Situationen sehr, sehr schwierig sein, wie wir vorhin schon gesagt haben, wenn eben dann auch ein Führungsvakuum entsteht oder halt eben nicht klar ist, wer trifft jetzt welche Entscheidungen. Ja, das fand ich eine sehr, sehr interessante Abfrage. Und wir haben noch als drittes gefragt, wie möchte ich persönlich gerne führen? Und das deckt sich ungefähr auch mit dem, wie man selber geführt werden möchte. Wir haben natürlich nicht die 1:1-Zahlen, wer jetzt was beantwortet hat, aber so en gros stimmen die Daten recht gut überein mit dem, wie ich selber gerne geführt werden möchte.
Dankeschön. Das war in der Tat eine sehr, sehr spannende Umfrage, finde ich auch, die wir da im Rahmen unseres Webinars gemacht haben. Was ich auffällig finde, ist dieser Unterschied zwischen dem Wunsch und der Realität. Also auf der einen Seite sagst du, es ist ungefähr deckungsgleich, wie möchte ich führen und wie möchte ich geführt werden. Das schon, das passt zusammen. Aber gleichzeitig gibt es einen großen Unterschied zu dem, wie sie tatsächlich geführt werden, die Ärztinnen und Ärzte. Wie kommt das? Was würdest du sagen, warum ist da so eine große Lücke dazwischen, wie Menschen sich das wünschen und was sie in der Wirklichkeit erleben? Und auch, wie kann man dafür sorgen, dass das ein bisschen enger zusammenrutscht?
Also, da gibt es sicherlich mehrere Erklärungsansätze und allerdings auch keine soliden, validen Daten jetzt aus Studien, sondern das ist jetzt mal so eine persönliche Meinung von mir oder auch eine Beobachtung, die ich in meinen Coachings und Mentorings habe. Also grundsätzlich ist es natürlich schon immer so, da gibt es tatsächlich Studien zu, dass man immer diejenigen fördert, die so ähnlich sind wie ich selber. Also das heißt, ich ziehe mir auch meinen Nachwuchs so heran, das sieht man ganz gut in Unternehmen, die halt auch ihre Führungspositionen dann entsprechend besetzen, dass es meistens derjenige, der dann nachgezogen wird oder vorgeschlagen wird vom CEO, von der Geschäftsführung, das sind dann schon immer sehr ähnliche Charaktere. So, jetzt aber in die Medizin geschaut. Also ich denke, ein Grund ist es ganz klar, dass wir noch alte Strukturen haben. Das heißt, diejenigen, die jetzt auch gerade dieses autokratische, autoritäre verkörpern oder als solche wahrgenommen werden, haben es ja früher auch nicht anders erlebt. Das heißt, wir kommen einfach aus einer sehr hierarchischen, autoritären Zeit der Medizin. Und auch entsprechend wurden sie sicherlich begünstigt, auch in der Nachfolge von entsprechenden Chefarzt, seltener Chefärztinnenpositionen. Ein zweiter Grund liegt sicherlich auch darin, dass einfach die Auswahlkriterien ganz klar noch nach fachlicher, klinischer und vielleicht auch wissenschaftlicher Leistung erfolgt. Also gerade wenn wir auch an Unikliniken denken, ja, wer wird denn da Chefarzt, Chefärztin? Das ist ja ganz klar, man muss habilitiert sein, also wissenschaftlich auch entsprechendes gemacht haben. Man muss in der Fachgesellschaft sich auch aktiv beteiligt haben. Und es geht eben um die Fachlichkeiten. Und es wird bisher noch zu wenig darauf geachtet, wie sind dann eben diese Human Skills? Wie sind denn diese, in Anführungsstrichen, Soft Skills? Also wie ist die Fähigkeit wirklich zu führen, Feedback zu geben, Konflikte zu lösen oder auch Mitarbeitenden zu fördern, psychologische Sicherheit im Team zu geben, wo sich alle trauen können, auch wirklich auf Missstände hinzuweisen oder auch auf Fehler und so weiter. Das wird noch viel zu wenig beachtet in der Besetzung von Führungskräften. Und drittens, und da muss ich jetzt auch so ein bisschen alle in Schutz nehmen, auch die noch vom alten Schlag, das können wir nicht wegdiskutieren, wir haben einfach auch sehr begünstigende Faktoren, also die dieses Autoritäre begünstigen, wie dass wir Zeitdruck haben, Personalmangel, dass wir ganz klar auch diese wirtschaftlichen Zwänge haben im Gesundheitswesen, ja, wo auch immer wieder der Rotstrich von den Verwaltungen angesetzt wird, von der Geschäftsführung von Krankenhäusern. Wir wissen, dass immer wieder auch kleinere Häuser schließen müssen und da ja auch eine ganz starke Verantwortung auch auf den Chefarzt, die Chefärztin eben auch gerichtet wird. Und genauso auch mit Praxen. Auch hier ist es klar, wenn die Praxisinhabenden Existenzdruck haben, also auch die eigenen Mitarbeitenden gut beschäftigen zu können und dann noch unter dem Zeitdruck, ja, und dem Personalmangel, weil sich wieder jemand krank gemeldet hat, dass man dann vielleicht nicht ganz so einfühlsam und partizipativ oder vielleicht auch dienend führt, ist ja auch verständlich. Also das würde ich jetzt mal meinen, das sind so für mich zumindest diese drei großen Faktoren, die immer noch dazu führen, dass wir das so empfinden, dass doch mehr autoritär geführt wird und noch zu wenig eigentlich das Moderne, was wir uns eigentlich wünschen.
Kann man denn objektiv sagen, was ist eine gute Führungskraft und was ist keine gute Führungskraft?
Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Und auch hier, ich glaube, am Ende ist es immer eine ganz individuelle Frage. Du kannst das Team fragen und wahrscheinlich werden die ganz unterschiedliche Kriterien ansetzen, warum sie jetzt eine Führungskraft besonders gut finden. Ich versuche es mal ein bisschen zu verallgemeinern, aber auf alle Fälle mal zu sagen, eine gute Führung sollte auf alle Fälle Orientierung schaffen, klare Rollen definieren. Also es sollte auch klar sein, dass sie die Führung übernimmt. Sollte auch klar sein, ich hatte vorhin schon mal gesagt, wer hat eigentlich die Budgetverantwortung, wer hat auch juristische Verantwortung. Also es muss irgendwie geklärt sein. Das ist für mich Orientierung im Team. Und aber was, glaube ich, am allerwichtigsten ist, und auch das kam in unserem Webinar sehr, sehr schön raus, ne? Was macht eine gute Führung aus? Da kam als allererstes Fairness. Fairness, Empathie, Wertschätzung, Authentizität. Das waren so die Schlagworte. Aber am allergrößten wurde Fairness geschrieben. Also das war ja so eine Wortwolke. Und je mehr das geantwortet haben, desto größer war dieses Wort. Und ich glaube, das ist ganz entscheidend. Wir brauchen bei einer guten Führung nachvollziehbare Entscheidungen. Das ist, glaube ich, bei einer schlechten Führung, um das gleich mal einzubringen, also wenn man das Gefühl hat, Entscheidungen werden willkürlich getroffen. Also zumindest hat man das Gefühl, man kann ja nicht immer tatsächlich alle Entscheidungen nachvollziehen. Und man hat das Gefühl, es werden Einzelne bevorzugt. Das ist definitiv eine schlechte Führung. Ja? Also deswegen gute Führung, nachvollziehbare Entscheidungen, Fairness. Es sollte auch Anerkennung gegeben werden. Also wir wissen auch aus der modernen Leadership-Forschung, dass Anerkennung in der heutigen Zeit ein ganz, ganz wichtiger Wert ist für die meisten Menschen. Ja, dass sie also Feedback benötigen, wo auch wertschätzender Umgang miteinander, also im Sinne halt eben von Anerkennung, hier auch seitens der Führungskraft gegeben wird. Und dass man Unterstützung erfährt, ne? Dass man auch wirklich das Gefühl hat, da sind wir wieder so ein bisschen bei der Servant-Leadership-Kultur, ja, zu sagen, wenn ich Probleme habe, wenn ich eben nicht vorankomme, wenn ich Hindernisse habe, habe ich eine Führungskraft, die dafür ein Ohr hat und die mich unterstützt dabei. Nicht, dass sie alles wegräumen muss, um Gottes Willen, aber zumindest mich unterstützt, mich sieht, mich hört mit meinen Bedürfnissen. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass Mitarbeitende wissen, was von ihnen erwartet wird. Und dass sie Fragen stellen dürfen. Und um mich jetzt mal nur auf das Wesentliche zu beschränken, ich finde das auch gerade im medizinischen Kontext ganz wichtig, dass wir auf Risiken hinweisen dürfen, dass wir auf Fehler hinweisen dürfen, ohne Angst zu haben, dass das nachher disziplinarische Konsequenzen hat. Also Fehlerkultur in der Medizin ist so wichtig, um eine gute Patientenversorgung zu haben. Und es fiel vorhin schon mal das Wort psychologische Sicherheit. Das ist das von Amy Edmondson schon 1999 beschrieben, was im Team einfach benötigt wird, damit man eben diese Fehlerkultur konstruktiv leben kann für die Patientinnen und Patienten. Also sprich, wir kennen alle das Verfahren, also dass wir SIRS-Fälle wirklich melden können, dass wir aber auch im Team so Lessons Learned, M&M-Konferenzen, also wirklich auch Fehler ansprechen können, aufarbeiten können, damit wir selber besser werden, damit das am Ende auch Patientinnen und Patienten zugutekommt. So, also das jetzt mal der Fokus auf, das ist eine gute Führungskraft, so en gros.
Und das ist ein ganzer Brocken, den man lernen muss. Also wenn wir am Anfang gesagt haben, im Studium lernt man es eigentlich nicht, aber es ist eine doch relativ hohe Anforderung. es ist auf keinen Fall etwas, was man dem Zufall überlassen sollte oder dem persönlichen Talent. Aber wenn wir jetzt darüber sprechen, Führungskraft zu werden oder Führungskompetenzen zu lernen, wie lernt man es denn?
Im Grunde wie alles, was man im Leben lernt. Also für mich sind das immer so einzelne Schritte. Also erst einmal darf ich mir Wissen aneignen. Also wie kommuniziere ich denn gut? Also wirklich das Know-how. Ne? Wie erkenne ich Konflikte? Wie kann ich entsprechend Konflikte lösen? Also erstmal rein theoretisch. Wie motiviere ich? Erstmal die Basis schaffen und mir Wissen aneignen. Der zweite Schritt ist dann definitiv üben. Also ich darf es irgendwo anwenden. Ich brauche auch einen geschützten Rahmen, wo ich es ausprobieren kann. Ich kann immer nur auch dazu ermutigen, wenn es Leadership-Programme gibt, die auch zu nutzen. Weil das Gute ist, dass man hier so im Sinne von Sparring-Partnern und Partnerinnen tatsächlich andere Kolleginnen und Kollegen hat, mit denen ich das einfach üben kann, mit denen ich schon mal auch Situationen durchsprechen kann. Wie gebe ich denn so ein Feedback? Wie kann ich denn Konflikte wirklich handeln? Ja, wie kann ich wertschätzend dann auch mein Team unterstützen dabei, vielleicht gemeinsam Aufgaben zu lösen, die ein bisschen knifflig sind und so weiter. Also das tatsächlich zu üben, ist auf alle Fälle der zweite Schritt. Und drittens, ganz wichtig für mich, ist immer wieder in die Selbstreflexion gehen. Also wirklich auch offen für, ja, nicht nur dafür zu bleiben, was triggert mich selber, also was sind so meine Emotionen auch in der Führung, wo stoße ich selber an Grenzen? Gerade so diese Selbstführung, nicht die Empathie für andere, sondern die Empathie, also ich darf auch in mich selber hineinspüren und gucken, wie geht's mir jetzt eigentlich gerade damit? Bin ich an meinen Grenzen angelangt? Was löst bei mir Stress aus? Habe ich vielleicht auch irgendeinen Konflikt in mir, weswegen ich jetzt vielleicht den einen oder die andere ungerecht behandle? Und das hat gar nichts mit meiner Kolleginnen und Kollegen oder Mitarbeitenden zu tun. Also da in diese Selbstreflexion zu gehen, auch offen zu bleiben für Kritik, Feedback von anderen. Ne, auch wirklich zu sagen, ich begrüße das, ich möchte mich ja auch weiterentwickeln, ich möchte auch durchaus meine Führungskompetenzen hinterfragen. Also das wäre so der dritte Schritt. Und aber auch wirklich zu sagen, so als letzten und vierten Schritt, dass ich auch ganz, ganz gezielt in die Anwendung gehe und wirklich das Feedback aktiv hole. Ja, also das heißt erstmal Wissen aneignen, dann üben im geschlossenen Raum mit anderen Sparring-Partnern, Partnerinnen, dann aber offen bleiben für die Selbstreflexion. Was mache ich denn richtig? Was mache ich vielleicht noch nicht optimal? Wie geht es mir damit? Und dann in die Anwendung gehen und dann aber auch wirklich ganz gezielt Feedback einholen und immer wieder abgleichen und sich weiterentwickeln.
Das klingt nach einem guten Fahrplan, um Führung zu lernen, auch für die Zukunft. Auch wenn wir darüber sprechen, was wir eben ja schon gesagt haben, es gibt einen Unterschied zwischen dem Anspruch an Führung und dem, was Menschen tatsächlich erleben. Wie siehst du denn die neue Generation, die jetzt in Führungspositionen hineinwächst und das in Zukunft prägen wird? Ist es das Ende des autokratisch-hierarchischen Führungsstils? Wird sich das ändern? Oder ist da jetzt tatsächlich, wenn du mal in die Glaskugel guckst, bleibt es mehr oder weniger so, wie wir es jetzt sehen?
Also wirklich Glaskugel, weil am Ende wissen wir es ja nicht. Aber ich habe große Hoffnung tatsächlich, dass sich dieses Stimmungsbild verschieben wird. Ja, also dass wir schon zunehmend in die Richtung gehen, dass es definitiv partizipativer wird, dass es auch eher in Richtung Servant und Coaching geht, dass auch der Wunsch von jungen Führungskräften nicht mehr die ganze Verantwortung alleine tragen zu wollen, ja, auch unter der Prämisse, dass man in Anführungsstrichen Macht ein wenig abgibt dadurch. Ja, also du merkst schon, also dieses alte Machtverständnis, das kann man ja durchaus auch nochmal in Frage stellen. Also der große Hierarch, die große Koryphäe, die so eine klinische Abteilung in der großen elitären Uniklinik geleitet hat und die Machtposition innehatte, auch in der Fachgesellschaft, die wird es meines Erachtens mittelfristig so nicht mehr geben in der Art und Weise. Ja, weil sich doch die jüngeren Generationen immer mehr dahingehend auch entwickeln, dass ein Wir-Gefühl stärker ist, dass dieses alte Machtverständnis nicht mehr so wichtig ist, sondern es mehr um Sinnhaftigkeit geht, darum, warum sind wir eigentlich Ärztinnen und Ärzte? Wir haben ja das sinnhaft gewählt, dieses Studium und auch diesen Beruf. Und ich denke, da geht es zunehmend hin. Es gibt zunehmend auch geteilte Führung, was ich sehr schön finde. Also auch selbst an Unikliniken gibt es Chefärztinnen, auch Chefärzte, wie ich gelernt habe, auch an Kliniken, die sich durchaus hier Führungspositionen teilen. und auch sagen, sie möchten eben nicht in der Klinik leben, also auch noch ein privates Leben natürlich nebenher haben und teilen sich das vielleicht auch die Verantwortung aufgrund von Zuständigkeiten, wo einfach noch eine andere Person noch geeigneter ist als ich. Ja, also auch innerhalb einer Klinik gibt es ja durchaus auch Unterabteilungen, die vielleicht auch gar nicht unbedingt eine Chefärztin oder ein Chefarzt alleine verantworten wollen. Also ich denke, da gibt es ganz viele Ansätze, die mir zumindest zeigen, wir werden einen Wechsel haben in der wahrgenommenen Führung hin eben eher zu den jetzt in Anführungsstrichen moderneren Führungsstilen beziehungsweise denen, die uns allen hoffentlich auch noch mehr ermöglicht, dass wir bessere Arbeitsbedingungen haben.
Vielen lieben Dank, Sonja, für diese Informationen rund um verschiedene Führungsstile. Unser gemeinsames Webinar zum Thema haben wir im Interview mehrfach angesprochen. Die Aufzeichnung dazu gibt es on demand auf der Webseite von Operation Karriere und in unserem YouTube-Kanal. Das habe ich in den Shownotes nochmal verlinkt. Und bei Fragen, Anregungen oder Anmerkungen freuen wir uns natürlich über Post. Die Adresse ist service@operation-karriere.de.